Ja, das klang sehr schön. Dankeschön. Euch allen ein herzliches Willkommen in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Amen. Ja, heute Morgen stand im Losungsheft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, viele kennen es, ein schöner Wochenspruch. Also für diese Woche. Und da steht in Matthäus 11, 28, spricht also Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter euren Lasten leidet. Ich will euch Ruhe, also inneren Frieden, geben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ich will euch Ruhe schenken. Eine wunderbare Einladung an alle Menschen, auch an uns hier heute Morgen. Du und ich, wir dürfen im Glauben mit offenem Herzen zu unserem Herrn Jesus Christus kommen. Alle Lasten, Sorgen, Nöte, aber auch Sünden, die uns auch runterdrücken können, und uns das Leben oft so mühevoll und schwer machen. Die dürfen wir Jesus Christus im Glauben bringen und abgeben. Er will uns helfen, will uns auch vergeben und inneren Frieden schenken. So weit, so gut, eine wunderbare Einladung. Aber warum erleben wir, dass viele Christen nicht wirklich? Wo zeigt sich diese Befreiung, diese Freude der Erlösung im Leben eines Christen oder in unserem Leben? Das hat sicherlich verschiedene Gründe und kann und will ich jetzt nicht alles auflösen. Aber ich denke, ein wichtiger Grund ist, weil viele Christen die zweite Aussage, den folgenden Vers, unterschlagen. Es ist immer die Gefahr, auch in so Losungsheften, man nimmt einen Vers raus und sieht den Zusammenhang nicht, den Kontext. Denn Jesus sagt weiter in Vers 29, also ganz anschließend: Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin, lernt von mir, dann findet ihr, was eurem Leben Sinn und Frieden gibt. Das gehört zusammen, wie zwei Seiten einer Münze. Beide Pferde, beide Aussagen gehören also unbedingt zusammen, sonst wird es auch nicht funktionieren. Erstens, also zum Herrn Jesus im echten Glauben kommen, offen sein, ihm das alles zu bringen, aber zweitens auch bereit sein, sich gehorsam unter Jesu Herrschaft, in der Luther steht unter den Joch, bedeutet ja nichts anderes wie Herrschaft, also unter die Herrschaft Jesu zu stellen. Und wie gesagt, das kann man nicht trennen. Sonst wird man den Frieden und die Freude in Jesus nicht wirklich erfahren. Aber genauso ist das auch ein Prozess, wo es darum geht, von Jesus, also Gottes Wort und seinem Geist, zu lernen und auch untereinander zu lernen. Konkret bedeutet dies immer mehr und beständig bereit sein, nach dem Willen Gottes zu leben und von der Macht der Sünde dadurch frei zu werden. Denn Jesus will uns nicht nur die Sünden vergeben, sondern er will uns auch von der Macht, der zerstörerischen Macht der Sünde befreien. Und dann wird sich dieses befreite neue Wesen, was er in der Wiedergeburt in uns hineingelegt hat, auch zeigen. Dann werden wir es auch erleben immer mehr, dass Liebe, Frieden und Freude in uns lebendig wird. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, du lädst uns ein. Komm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir plagen uns ab mit vielen Nöten, Sorgen, auch mit Sünden, die wir selbst oder anderen uns gemacht haben. Das ist zerstörerisch, das raubt uns die Freude, den Frieden. Ja, es raubt es uns, dass wir das oft nicht so erleben. Mach du uns frei, Herr, davon. Hilf uns, dass wir dir all diese Sorgen, Nöte, aber auch die Sünden abgeben und dass du uns befreien kannst, dass wir uns deiner Herrschaft unterstellen, jeden Tag neu, dass wir das bewusst machen und dass wir bereit sind, von dir zu lernen. Hilf uns dazu, Herr. Wir denken aber nicht nur an uns, wir denken auch an die Kranken unter uns, die Angefochtenen, körperlich, seelisch, geistlich. Hilf du ihnen auf, dass sie wieder neuen Lebensmut bekommen. Wir denken an die verfolgten Christen weltweit, besonders in den muslimischen und kommunistischen Ländern, Herr, die große Nöte von außen erfahren. Schenk du ihnen die Kraft, dir treu zu bleiben, Herr, durchzuhalten. Herr, so befehlen wir uns dir an und bitten dich, segne diesen weiteren Gottesdienst. Amen. Ja, und jetzt hören wir auf das Lied vom Aufgang der Sonne. Wir grüßen ganz herzlich alle Gäste unter uns. Wenn jemand ein Grußwort hat, ist jetzt die Gelegenheit, das weiterzugeben. Okay, dann hatten wir natürlich auch Geburtstage in der vergangenen Woche. Da hatten Geburtstag Gesa, Hanja, Viktoria. Und heute hat Olga Geburtstag. Nimm bitte herzliche Grüße mit. Wir haben einen Bibelvers für die Geburtstagskinder. Da heißt es in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese das nochmal. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13. Dann habe ich noch einige Informationen weiterzugeben. Es gibt natürlich weiter leider immer noch Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sind noch nicht aufgehoben. Wegen der Corona-Krise bestehen also auch weiterhin. So bedauerlich wir das alle finden und so gern wir uns das wünschen, dass das auch mal zack weg ist. Aber leider müssen wir auch mit dieser Realität leben. Wir sollen also immer noch vorsichtig sein und uns weiter daran halten. Die Kleingruppen, also zum Beispiel Hauskreise, die sich hier treffen wollen, und die anderen Gruppen, Frauengruppe, so viel ich weiß, können sich natürlich in den Gemeinderäumen treffen. Es gibt ja auch eine Liste, wo natürlich auch auf Abstand und so weiter geachtet werden muss. Aber es ist ja möglich. Zum Beispiel seit letzten Sonntag trifft sich auch die persische Glaubenskursgruppe wieder unten im Kellerraum. Natürlich auch mit Abstand und so weiter. Darüber freuen wir uns auch. Dann vorausschauend, am Freitagabend, den 3. Juli um 19.30 Uhr ist eine besondere Veranstaltung hier. Und zwar wollen wir das Abendmahl feiern für Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde. Also schon mal diesen Termin sich anstreichen oder aufschreiben. Freitagabend, 3. Juli, 19.30 Uhr. Wir haben das im Ältestenrat überlegt und wir müssen ja andererseits auch die Vorsichtsmaßnahmen, die Verantwortung. Wir können also nicht wie gewohnt hier einfach jetzt Abendmahl feiern, obwohl wir das gerne möchten. Aber damit würden wir gegen Regeln verstoßen. Deshalb haben wir diesen, ich sag mal, Kompromiss, dass wir Freitagabend das anbieten. Wir wollen aber keine große Werbung machen, sondern wir wollen das beschränken auf die Mitglieder und Freunde der Gemeinde. Also Das ist uns auch wichtig, damit das nicht wieder zahlenmäßig den Rahmen sprengt. Wer da noch weitere Fragen hat, kann gerne Niklas auch ansprechen. Ja, dann ist es immer noch so, Kollekte wird auch nicht so eingesammelt, sondern kann ja im Foyer in diesen Behälter gerne reingelegt werden. Bevor wir jetzt auf ein Lied vor der Predigt hören, möchte uns Erich Ritter noch etwas dazu sagen.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen euch vor der Predigt jetzt ein Lied singen, das uns zeigt, wie wichtig Gottes Wort ist. Und das Lied ist auch eine Einleitung zu der Predigt, denn sie kommt aus dem Wort Gottes. Und ich will euch dazu sehr motivieren, dass ihr halt auch gut zuhört und auch in der kommenden Woche auch darüber nachdenkt und das auch wirken lässt.
Na, liebe Gemeinde, habt ihr heute Morgen schon Buße getan? Eure Schuld vor Gott bekannt? Die Bibel ist da ja eindeutig. Es gibt unzählige Verse, die sagen, tut Buße, bekennt eure Sünden. Ich möchte die jetzt hier nicht alle auflisten, aber es gibt mehrere solcher Stellen. Also die Aufforderung ist klar, sie richtet sich an jeden von uns. Tut Buße. Die katholische Kirche hat das ritualisiert. Und zwar in Form der Beichte. Die ist für jeden Katholiken verpflichtend. Mindestens einmal im Jahr soll er zum Priester, zum Beichtstuhl gehen und dort dann aufzählen, was er falsch gemacht hat und kriegt dann die Vergebung der Sünden zugesprochen. Rosa erinnert sich vielleicht noch aus ihrer Kindheit. Ach, dreimal sogar? Ja, okay. Bei Wikipedia stand einmal, aber ich weiß, du weißt es besser, das ist keine Frage. Ja, dann soll man also zum Beispiel gehen, aber was sagt der arme Katholik da? Ja, vielleicht nicht ganz so was Heikles. Ja, klar, der Priester steht unter Schweigegebot, aber man weiß ja nie, vielleicht macht er irgendeine Andeutung an die Eltern oder so. Also am besten sowas Allgemeines, Unverfängliches. Ich habe meine kleine Schwester zu häufig geärgert. Oder ich hätte zu meinem Arbeitskollegen ein bisschen netter sein können. Sowas in der Kategorie. Wenn Beichte so ritualisiert wird, dann kann das sehr unbefriedigend sein, weil es ja einfach nur etwas ist, was man abarbeitet. In der Seelsorge hingegen besitzt Beichte eine große Kraft. Das habe ich selbst viele Male erlebt, wenn jemand zu mir gekommen ist und er hatte eine schwere Last auf seinem Gewissen. Und dann haben wir das gemeinsam Gott hingelegt und haben um Vergebung gebeten. Und dann konnte ich ihm auf Grundlage der Bibel Vergebung zusprechen. Ich habe gemerkt, was das für eine unglaublich befreiende Wirkung für einen haben kann. Also in der Seelsorge entfaltet die Beichte enorme Kraft, das ist keine Frage. Aber wie sieht es mit der alltäglichen Buße aus? Also jeden Tag auflisten, was man denn so alles falsch gemacht hat. Heute Morgen, als ich dem Nachbar begegnet bin, war ich noch so in Gedanken und etwas unfreundlich. Er hat so nett gegrüßt, aber ich habe nur gesagt. Dann auf der Arbeit, da habe ich einen Kaffee mehr getrunken, als erlaubt war. Der Chef hat gesagt, drei darfst du trinken. Ich habe mir einen vierten genommen, weil ich so schlecht geschlafen habe. Dann auf dem Heimweg, da bin ich ein bisschen im Stress gewesen, hatte noch einen Termin, wollte mich mit einem Freund treffen, bin bei Dunkelorange über die Ampel rübergesaust. Sollte sich ein erwachsener Mensch jeden Tag eine Viertelstunde Zeit nehmen, um sowas Gott aufzulisten? Ist das sinnvoll? Ja, so kleine Sachen einfach ihm da hinzulegen, so pflichtmäßig und das jeden Tag, das ist doch ermüdend. Und das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, unbefriedigend. Ist das nicht Zeitverschwendung, ein unbefriedigendes Ritual? Sicher ist, bei biblischer Buße geht es um weitaus mehr. Es geht nicht einfach darum, irgendwas aufzulisten, sondern es geht in Wirklichkeit darum, sich selbst zu erforschen, sich selbst zu erkennen. Also seinen Taten und Gedanken und Gefühlen einmal tief auf den Grund zu gehen, sich selber zu kennen. Kennst du dich selber? Das wäre sehr gut, weil dann wüsstest du ja, warum du immer sauer wirst in bestimmten Situationen. Also, dass du es wirst, weißt du, ist klar. Aber weißt du warum? Verstehst du die Gedankengänge, die dahinter stehen? Oder vielleicht bist du neidisch. Ja, das merkst du natürlich, sagen dir auch andere, aber verstehst du, was da eigentlich hintersteht, wenn du neidisch bist? Kannst du das erklären oder kannst du das sehen, woher das kommt? Also wir wissen, dass wir sündigen, aber wissen wir auch warum? Kennst du dich selber? Dies zu erforschen, das wäre echte Beichte. Also deiner Sünde wirklich auf den Grund zu gehen. Nicht einfach nur formelhaft zu sagen, ich habe das falsch gemacht, ich habe hier was gemacht, und das dann mal so eben kurz aufzulisten, sondern den inneren Prozess erkennen, der diese Sünde hervorbringt. Was wir Sünde nennen, das ist ja immer nur so die Spitze des Eisberges, wo es dann offensichtlich ist und man sagt, oh, ja, da war ich jetzt zu gierig in der Situation. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Kennst du den ganzen Körper des Eisberges, der darunter liegt? Sich selbst ungeschminkt sehen. Ich lese euch dazu einen Bibeltext vor. Der steht in Psalm 32, die Verse 1 bis 5. Das ist unser heutiger Text. Ein Psalm von König David, Nummer 32, die ersten 5 Verse. Sagt David, freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Ich kann ehrlich zu mir sein. Ich kann ehrlich vor Gott sein. David sagt hier in den ersten beiden Versen, freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Wir haben gesagt, Buße bedeutet, dass man sich selbst erforscht, also in die Tiefe geht, warum man in bestimmten Situationen so reagiert. Aber man könnte sagen oder darauf antworten, naja, das lassen wir mal lieber sein. Denn wir wissen ja, was dabei rauskommt. Nichts Gutes natürlich. Ja, ich ahne ja, dass da irgendetwas nicht stimmt, wenn ich in bestimmten Situationen immer sauer bin. Ja, dieser Neid, da kann ja nichts Gutes dahinter stehen, das ist ja logisch. Also vielleicht doch lieber alles beiseite schieben, lieber verdrängen, mir es nicht sagen und Gott schon gar nicht. Die gute Nachricht lautet, und damit beginnt ja unser Psalm, nichts, was du in dir findest, wird dazu führen, dass Gott dich weniger liebt. Ja, egal, was unsere Selbst, unsere Nachforschungen ergeben, nichts, was du da findest, wird dazu führen, dass Gott dich verachtet, dass er dich nicht mehr liebt. Denn Gott liebt dich bedingungslos. David sagt hier, er rechnet dir deine Schuld nicht an. Darüber darfst du dich freuen als Kind Gottes. Denn Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Die Schuld ist getilgt, ist bezahlt. Sie wird dir nicht mehr angerechnet. Also wir brauchen keine Angst haben, in uns hineinzugucken und zu schauen, woher kommt das? Weil wir wissen, Gott rechnet uns unsere Schuld nicht an. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, aber trotzdem, wäre es nicht besser, einfach Schwamm drüber, warum sollte ich mich damit beschäftigen? David gibt hier die Antwort, er sagt, Verdrängen führt zu immer größerem Leid. In Vers 3 und 4 heißt es, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Also David litt unter seiner verdrängten Schuld. Wir wissen nicht genau, worum es geht. Es geht wahrscheinlich um den Mord, den er an Uriah begangen hat. Das ist ja die bekannte Geschichte, wo er sich in Bathseba verliebt hat und dann wollte er sie haben, eine verheiratete Frau. Und dann stand natürlich der Ehemann im Wege und den hat er dann umbringen lassen. Also eine gewaltige Schuld. Und David hat das von sich weggedrängt. Er hat gesagt, das ist ja kein Mord. Ich habe ihn ja nur in die erste Reihe gestellt da bei der beim Krieg und dann ist er da gefallen. Das wollte ich zwar genauso, aber es ist ja nicht ich gewesen. Und so weiter und so fort hat er das von sich weggedrängt. Aber im Rückblick muss David sagen, das hat mich krank gemacht. Es hat mich ausdürren lassen, wie so eine Pflanze in der israelitischen Wüste, wo die Sonne raufknallt und es kommt kein Wasser mehr an die Wurzel ran und dann vertrocknet, verdürrt diese Pflanze. So bin ich gewesen, sagt David, als ich meine Schuld verdrängt habe. Das müssen wir uns klar machen, auch wenn wir unsere Schuld verdrängen, das heißt, wenn sie nicht mehr so im Bewusstsein ist, wenn wir da nicht mehr dran denken, heißt es nicht, dass sie nicht mehr da ist. Sie bleibt, solange wir sie nicht bekennen. Und sie wirkt sich in irgendeiner Form aus. Ja, da ist vielleicht ein dauerhaft schlechtes Gefühl in mir. Ja, ich weiß gar nicht, woher es kommt, weil ich die Ursache, diese Sünde ja verdränge. Aber ich weiß, da stimmt irgendwas nicht. Oder was auch häufig passiert ist, wenn ich etwas verdränge, dann projiziere ich das irgendwie auf meine Mitmenschen. Ja, die Schuld, die ich selber habe, die sehe ich jetzt bei meinen Freunden und Bekannten. Und das führt dazu, dass meine ganzen Beziehungen irgendwie haken und nicht gedeihen können. Also das ist einfach ein geistliches Gesetz. Ja, Sünde, die nicht bekannt ist, Sünde, die nicht vor Gott bereinigt ist, der wir nicht ins Auge geblickt haben, diese Sünde wirkt sich weiter fort. Ob wir das jetzt gut finden oder schlecht finden, das gilt genauso wie die Schwerkraft. Verdrängen macht krank, sagt David, also heißt es im Umkehrschluss Buße, das heißt das Offenlegen seiner Schuld vor Gott, das macht gesund. Buße macht gesund. Verstanden, nicht verstanden in dem Sinne, dass ich das jetzt einfach nur so aufliste, sondern verstanden in dem Sinne, dass ich meine Schuld und meine dunklen Ecken nicht mehr länger verdränge, sondern dass ich ehrlich zu mir selber bin, dass ich meiner Schuld ins Auge sehen kann, meinen großen und kleinen Sünden. Es geht also um einen ehrlichen Blick auf sich selber, der befreit. David sagt in Vers 5, darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Wie kann das aussehen, so eine biblische Buße? Zunächst einmal müssen wir lernen, uns selber zu beobachten. Ja? Was denke ich in bestimmten Situationen, in denen ich sündige? Es wäre sehr gut, wenn wir lernen würden, uns das zu vergegenwärtigen in der Situation. Es geht jetzt um relativ kleine Dinge erstmal, ja? Zum Beispiel Lästern. Oder ein Geiz, der immer wieder hochkommt. Oder ich bin neidisch. Das sind ja relativ kleine Dinge. Ja, dafür wird niemand jetzt groß böse auf dich sein, aber das sind so kleine Dinge, aber die uns oft das ganze Leben lang begleiten. Das nehmen wir manchmal mit ins Grab. Und da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Zu gucken, was denke ich eigentlich in solchen Situationen. Das schauen wir uns an, und zwar als ein neutraler Beobachter, ohne das zu werten. Das klingt auf den ersten Blick beim ersten Hören komisch, aber es ist sehr wichtig, dass wir nicht gleich ankommen und uns verurteilen. Dass wir nicht also gleich sagen, ah, da ist wieder der Geiz. Oh, das darfst du eigentlich gar nicht. Du darfst ja gar nicht geizig sein. Du bist ja schon seit 20 Jahren Christ. Wieso bist du noch geizig? Wenn wir so anfangen zu denken, dann wird unser Denken, also ein anderer Teil unseres Denkens sagen, okay, ich darf nicht geizig sein, dann bin ich nicht geizig. Das heißt, wir spielen uns das einfach vor, dass wir dann nicht neidisch sind, nicht geizig, nicht böse. Das ist übrigens der Grund, warum wir häufig unsere eigene Sünden und Schuld gar nicht sehen, während es für andere offensichtlich ist. Andere wissen ganz genau, was wir da für Fehler haben, und da sind sich auch alle einig, jeder weiß das, und trotzdem sehen wir das nicht. Weil wir, wenn wir es wahrnehmen, sofort verurteilen und uns dann sagen, gut, dann darf es nicht sein. Also wir müssen solche Dinge mit den Augen der Gnade anschauen. Haben wir ja gelesen. Gott ist uns gnädig und auch wir sollten uns gnädig sein und das nicht verurteilen und sagen, ich bin jetzt zornig oder geizig oder was auch immer, sondern das einfach einmal wahrnehmen, ohne sich gleich abzuurteilen. Alles, was wir beobachten, steht unter dem Vorzeichen der Gnade. Das heißt, Gott hat dafür bezahlt. Und wenn ich das so wahrnehmen kann, unter den Augen der Gnade, also akzeptieren kann, dann kann ich es erforschen. Ich kann genauer schauen, was hinter Gedanken und Gefühlen steht. Wenn ihr das macht, geht dabei so tief wie möglich. Stellt euch Fragen. Ja, warum habe ich mir diese Gefühle angewöhnt? Ja, immer wenn ich bei jemandem zu Besuch bin und er erzählt mir von irgendwas, was ich habe, was er hat, dann kommt in mir dieses Gefühl des Neides hoch. Erforscht dieses Gefühl. Guckt, in welchen Situationen taucht es auf. Fragt euch, warum taucht das auf? Seit wann taucht das auf? War das schon immer so? Was ist das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass es aufgetaucht hat? War das vielleicht bei einem meiner Geschwister, dass ich immer auf meine große Schwester neidisch war? Oder woran liegt es? Was steckt dahinter? Vielleicht ein Minderwertigkeitsgefühl? Dass ich denke, okay, die hat das bessere Auto, deswegen muss sie der bessere Mensch sein und ich bin nicht genug wert. Welches Bedürfnis steht dahinter, dass ich so neidisch bin? Jetzt mal als Beispiel Neid. Ja? Das sind Fragen über Fragen. Und je mehr wir davon klären, desto tiefer gehen wir. Und diese Fragen zu klären, das ist der erste Schritt echter Buße. Ja? Ihr merkt, da geht es nicht mehr darum, irgendwas kurz aufzuzählen, damit man durch ist, sondern da geht es darum, sein Herz vor sich und damit auch vor Gott offen zu legen. Und wenn ich das erforscht habe, so tief wie möglich, so tief wie es mir möglich ist, dann lege ich diesen Befund vor Gott hin und ich stelle ihn unter die Gnade Gottes. Ich habe mich erforscht, die Gedanken und Gefühle habe ich gesichtet, ich bin der Sache so tief auf den Grund gegangen, wie es mir möglich ist. Und nun stelle ich das Ganze unter die Gnade Gottes. Das heißt, ich erkläre mich nicht für zuständig, könnte man so ein bisschen salopp sagen. Ja? Ich sage, ja, okay, ich habe jetzt hier diesen Neid untersucht, das kommt vielleicht von meiner großen Schwester, die immer alles besser konnte und immer ein bisschen mehr hatte als ich. Ich mache das jetzt nur ein Beispiel. Ja? Und diesen Neid, der kommt immer in diesen und diesen Situationen. Ich habe das alles beobachtet und erforscht und ich lege das jetzt Gott hin und sage, Jesus, du hast dafür bezahlt. Das ist ja deine Sache jetzt sozusagen. Du hast ja gesagt, ich übernehme deine Schuld. Ich gebe es ihm ab. Ich stelle meinen Befund unter die Gnade Gottes. Das ist Buße. Und was passiert jetzt, wenn man das macht und wenn man das häufig und viel macht? Auf diese Weise entsteht eine Distanz zwischen mir und meinen Sünden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon so nachvollziehen könnt, wenn wir das jetzt mal so gedanklich durchgehen. Aber wenn ich mir das beobachte, meine Sünden, und ich gebe sie Gott weg, ja, dann entsteht da eine Distanz zwischen mir und meinen Sünden. Ich merke, Mensch, dieser Neid, das bin ja gar nicht ich. Ich dachte immer, ich bin so verwoben mit diesem Neid, dass man sagen kann, ich bin neidisch, aber das stimmt ja so gar nicht, sondern in bestimmten Situationen, da empfinde ich Neid. Dieser Gedanke und diese Gefühle, die haben ja ganz bestimmte Ursachen, aber das bin deswegen nicht ich. Wenn diese Ursache behoben wäre, wenn Gott vielleicht mein Minderwertigkeitsgefühl heilen würde, dann würde der Neid ja verschwinden, aber ich bliebe immer noch da. Merkt ihr, wieder so eine Distanz zwischen der Sünde und euch entsteht. Mit der Zeit entsteht ein immer größerer Abstand zwischen mir und der Sünde. Ja, und was bedeutet das, wenn ich jetzt sage, da ist ein Abstand zwischen mir und der Sünde? Es bedeutet, dass die Sünde nicht mehr eine so große Anziehungskraft auf mich hat, dass ihre Wirkung nachlässt in meinem Leben, dass sie sich da nicht mehr so auswirkt. Also dadurch reinigt Gott mich, indem ich ihm das alles vorlege. Durch so eine Art von Beichte erkennen wir, dass unsere Sünden so ähnlich sind wie Programme auf unserer Festplatte. Ja, in dem Beispiel wäre jetzt ich die Festplatte, der Computer, die Hardware sozusagen, und die Sünde ist ein Programm, was vielleicht ständig läuft bei mir, aber es muss nicht immer laufen. Ich kann es auch mal nicht aufrufen. Ich könnte es auch löschen, wenn Gott mir dabei hilft. Zurück bleibt die Festplatte, also ich. Ich bin nicht mit meiner Sünde identisch. Und indem wir Gott die Sünde hinlegen, trennen wir uns von der Sünde. Gott kann uns so reinigen. Wir schauen uns das mal am Beispiel des Apostel Paulus an. Ich lese euch mal einen Vers oder einen Abschnitt vor aus dem Römerbrief. Da spricht Paulus darüber, was er in sich selbst so beobachtet hat. Und zwar in Kapitel 7, Vers 18, da sagt er: Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen wir nicht selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Also Paulus sagt, da ist diese Sünde, die einen Trieb in mir entfacht, ja, ein Drive, könnte man sagen. Und ich will eigentlich etwas ganz anderes, aber ich werde immer in diese sündigen Muster hineingedrückt. Kann man ja erstmal fragen, Paulus, woher weißt du sowas überhaupt? Wer hat dir das gesagt? Das kann er ja nur wissen, wenn er selbst sich beobachtet hat. Er hat sich also selbst ganz genau angeschaut und zum Beispiel gesehen, ich bin immer sauer. Ja, interpretiere ich jetzt mal so rein, Paulus war ja sehr zupackend in bestimmten Situationen. Sage ich jetzt einfach mal, vielleicht war er sauer. Und er hat das gesehen und hat gesagt, ich nehme mir ja immer vor, sanftmütig zu sein, aber da ist eben dieser Drang zur Wut. Das hat er in sich beobachtet. Dann hat er das näher erforscht, ist dem auf den Grund gegangen, hat geguckt, warum bin ich so wütend? Habe ich vielleicht immer so festgefahrene Vorstellungen, dass ich sage, es muss so sein, es darf kein bisschen anders sein oder was auch immer. Und später stellt er seinen Befund unter die Gnade Gottes. Er sagt ein paar Verse weiter hier in dem Kapitel: Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, meinen Herrn. Er hat es getan. Also Paulus erlebt, Jesus hat mir meine Schuld weggenommen. Ich habe ihm das hingelegt und er hat dafür bezahlt. Er hat die Schuld beglichen. Und auf diese Weise erkannte Paulus, ich bin nicht meine Sünden. Ja, das spiegelt sich ja schon in dem Vers oder in dem Abschnitt wider, den ich vorgelesen habe. Das ist ja so eine ganz komische Sprache, ja, dass er sagt, da ist Sünde in mir. Ja, kann man sagen, Paulus, das bist ja alles du. Ja, aber Paulus sagt, nee, das sind Kräfte in mir, die mich treiben. Ich bin das nicht. Ich bin eine neue Kreatur, sagt Paulus. Ich bin von Jesus neu geschaffen. Und die Sünde, dieser Drang, der mich da immer hinführt, etwas zu tun, was nicht richtig ist, das ist nur ein Schatten, der diese Kreatur, diese neue Kreatur verdeckt. Es bin aber nicht ich. Und je mehr ich realisiere, ich bin diese neue Kreatur, je mehr wir erkennen, dass Sünde nur ein Schatten ist, je mehr wir das verstehen, desto heller erstrahlt auch der neue Mensch. Desto mehr sind wir uns bewusst, dass wir eine neue Kreatur sind. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto mehr leben wir auch danach. Buße ist heute unser Thema und das ist ein altes, verstaubtes Wort, aber es ist der Schlüssel für geistliches Wachstum, damals wie heute und es wird sich auch niemals ändern. Ohne Buße kommst du auf dem Weg der Heiligung nicht voran. Ja, also den Prozess, geistlich immer weiter zu reifen. Ohne Buße wird dein Heiligungsprozess sich irgendwann im Kreise drehen. Ja? Buße ist der Schlüssel für geistliches Wachstum. Aber nicht verstanden in dem Sinne, dass man einfach mal kurz Gott auflistet, was man falsch gemacht hat und dann hat man seine Pflicht getan, sondern Buße in dem Sinne, ich erforsche mich selbst. Ich gehe meiner Sünde auf den Grund und lege es Gott hin. Als Kinder Gottes haben wir dazu die Möglichkeit, denn wir wissen, dass Gott uns gnädig ist. Ich kann ehrlich zu mir und zu Gott sein, denn nichts, was ich entdecke, wird dazu führen, dass Gott mich weniger liebt. Das haben wir als erstes festgestellt. Als zweites haben wir gesehen, dass Verdrängen krank macht. David hat uns das gesagt. Wenn wir Schuld verdrängen, dann taucht diese Schuld in irgendeiner Form, ganz verschiedene Möglichkeiten, aber sie taucht irgendwo wieder auf. Mindestens mal blockiert sie weiteres geistliches Wachstum. Wenn wir geistlich wachsen wollen, müssen wir also Buße tun. Und das bedeutet zunächst einmal, ich beobachte genau meine Gedanken und Gefühle. Gebe Gott nicht irgendwelche Stichworte, sondern ich untersuche erstmal, was denn da überhaupt läuft, hier und in meinem Herzen, und mache es genau so genau wie möglich. Und dann erforsche ich, was hinter den Gedanken und Gefühlen steckt. Ich gehe da so tief wie möglich, indem ich mir Fragen stelle, woher das kommt, was das beinhaltet. Ich versuche, die Gefühle und Gedanken nachzuvollziehen. Und all das lege ich dann Gott hin. Auf diese Weise distanziere ich mich von meinen Sünden und ich merke, dass Sünde nur ein Programm ist, was auf meiner Festplatte läuft. Ich muss das nicht ständig abrufen, dieses Programm, das bin nicht ich. Ich kann es auch mal geschlossen halten, ich kann es auch schließen, ne? Ist ja rechts oben dieses Kreuzchen, dann geht das Programm, kann man das Programm schließen. Und wenn Gott mir da Gnade schenkt, kann er das Programm auch komplett löschen. Ja, der neue Mensch, der ich bin, bleibt davon unberührt. So verstanden ist Buße kein lästiges Ritual, sondern es ist eine reinigende Kraft. So wie es im 1. Johannesbrief heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Schuld. Amen. Wir wollen gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können laut beten, leise beten, gerade auch wenn wir Buße tun wollen, wie wir das jetzt in der Predigt gehört haben, tut das ruhig in der Stille. Das ist ja nichts, was man so nach draußen raushängen lässt, aber auch andere Gebete könnt ihr gerne sprechen. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft und ich schließe die dann ab. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Dafür wollen wir dir danken, dass wir diesen Schutzraum der Gnade haben, wo wir hingehen können, unter dein Blut kommen, unter dein Kreuz und wissen, du siehst uns mit den Augen der Liebe, mit den Augen der Gnade an. Da müssen wir nichts verheimlichen, da müssen wir nichts wegdrängeln. Das können wir ehrlich vor dir hinlegen. Und dafür danken wir dir, weil das so in dieser Form vielleicht mit keinem anderen Menschen und auch in keiner anderen Situation möglich ist. Alle menschliche Liebe ist ja immer bedingt, aber du siehst uns bedingungslos an. Und ich danke dir, dass wir dieses Privileg haben, vor dir zu kommen und die Schuld zu bekennen. Ich möchte dich bitten, dass wir von diesem Privileg Gebrauch machen und so erkennen, dass wir frei werden können von den Sünden, dass wir gereinigt werden, dass du uns reinigen möchtest. Wir danken dir für dieses Privileg und wir bitten dich, dass du uns da immer mehr Gnade schenkst, dass wir das auch umsetzen können und aus dieser Kraft der Buße leben können. Amen. Wir hören auf ein letztes Lied gemeinsam. Und zwar heißt das Ehre sei Gott allein.